So, und schon sitzen wir wieder hier am Tisch. Und wie versprochen, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wenn ihr sie nicht gehört habt, gibt es eine Empfehlung dafür, die letzte Folge zu hören. Unseren Einstieg in ein neues Projekt, man könnte sagen, in eine neue Staffel. Während wir jetzt gleich den Piloten der fantastischen, kultigen Serie mit vielen Höhen und Tiefen, mit vielen spannenden Momenten, mit ganz vielen unspannenden Momenten von Akte X besprechen werden, ist aber der Pilot dieser Staffel die Folge davor. Ne? Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, da ist eine Menge lustiges Material drin. Hört euch die an, dann wisst ihr, warum wir das hier tun und was wir hier jetzt eigentlich tun. Und wenn ihr die dann gehört habt, dann kommt ihr jetzt hier wieder zurück. Und steigt jetzt mit uns ein, wenn wir jetzt wirklich in die Serie reingehen. Ich habe einen grauen Pullover an, damit man sieht, wie dolle aufgeregt und verschwitzt ich bin.
Das ist auch deine Referenz an die grauen Außerirdischen.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Mich da, da das Internet immer dran denken, wenn ihr Sachen recherchiert über Außerirdische und The Grays und Skinny Bob immer Privatmodus anmachen, sonst kann man euch tracken. Ne? Nicht, dass dann plötzlich hier mal Van Däniken anruft auf Kurzwahl. Ne? Und Sachen mit euch besprechen möchte.
Heiden und Pick.
Agent Heiden, Agent Pick.
X-Akten auf dem Kaffeetisch.
Monster of the Week. X-Files.
Um erstmal soft und locker einzusteigen, Christoph, wo kommt denn Akte X her? Ist das einfach vom Himmel gefallen? Könnte man ja von ausgehen in dieser Serie, dass das so selbstreferenziell ist, dass das einfach vom Himmel gefallen ist und jemand hat es gefunden.
Ja, in der Serie kommt sehr viel vom Himmel und das war auch eine der Ursprungsideen von Chris Carter, den Schöpfer der Serie. Also der ging irgendwann mit seinem Skript der Pilotfolge so oder mit dem Konzept, mit der Idee dahinter hausieren. Und dann war er bei so einem Sender Fox Network. So ein amerikanischer Kabelsender und den kennen heute viele. Aber Ende der 80er, Anfang der 90er war Fox noch ein junger Sender, die aber schon ein paar Hits hatten. Ich brauche nur drei reinwerfen in die Runde, die wahrscheinlich jeder kennt. Eine schrecklich nette Familie, die Simpsons und Beverly Hills 90210.
Simpsons kenne ich nicht.
So, und er wollte sein Konzept an diesen Sender verkaufen und hat sich gedacht, ich mache hier eine Mischung aus der Serie Der Nachtjäger. Ich weiß nicht. Kennst du die, Matthias?
Nein, die kenne ich wirklich
Ja,
nicht.
die
Ach so,
lief
doch, das kenne ich natürlich.
nicht, nee, nicht Code Jack, sondern Cold Jack.
Nee.
Das eine ist der mit dem Lolli und der Glatze, der
Ja,
Detective. Und
das ist Kojak, das kenne ich.
das andere ist ein Geisterjäger, ein Reporter. Und die Serie
Ah.
lief irgendwann mal auf RTL. Ich muss aber zugeben, ich habe die erst auf YouTube gesehen. Da hat irgendjemand diese Folgen reingestellt. Das ist eine 70er-Jahre-Serie. Da geht es um fantastische Elemente. Das ist ein Reporter, der schlittert immer in irgendwelche Fälle rein. Und weil es die 70er sind, geht es halt auch viel um Vampire oder Zombies auf Motorrädern. Eine andere Inspiration war Schweigen der Lämmer. Das merkt man am Piloten ganz doll. Also ohne Clarice Starling, die dargestellt wurde durch Jodie Foster, gäbe es nicht die Figur der Dana Scully, muss man einfach sagen. Und wie Matthias schon in unserer letzten Folge bemerkt hat, Twin Peaks. Also das waren die drei Inspirationen. Fox hat gesagt, okay, wir wollen für 1993, wir wollen eine neue Serie haben. Wir wollen eine Serie haben, die ein Publikum von 14 bis 40 einfach an den Bildschirm bindet. Und dann haben sie 11 Konzepte für einstündige Serien gehabt und haben sich für zwei entschieden, die sie produzieren wollten. Einmal Akte X, da waren sie aber nicht so ganz mit zufrieden. Außerirdische und Science Fiction, wer will denn sowas gucken? Und dann hatten sie noch eine Serie, Die Abenteuer des Briscoe County Junior. Das war der Favorit. Das war so doll ein Favorit, dass einer der Menschen hinter den großen Schreibtischen gesagt hat, er wird seinen Schreibtisch fressen, wenn Bruce Campbell kein Megastar wird. Letztlich hat man sich für diese Serie auch entschieden, die in der Primetime auszustrahlen und Akte X hinten ranzuhängen. Weil man gehofft hat, wenn ganz viele Leute Briscoe County Junior gucken, gucken vielleicht auch ein paar noch Akte X danach. Letztlich war es so, dass Bruce Campbell uns als Horrorfans natürlich ein Begriff ist und der Kultstatus genießt, aber er ist weit davon entfernt, ein Megastar zu sein. Die Serie wurde nach einer Staffel abgesetzt. Entgegen Akte X 9 Staffeln hat und nochmal 2 drangehangen wurden. Dann hat man sich nach den Schauspielern umgeguckt, Schauspielerin. David Duchovny war schnell im Boot, hat man gesagt. Der hat vorher was gedreht hier, California mit Brad Pitt und Juliette Lewis, heißt sie so?
Ich glaube ja, genau.
Ja, so ein Gangster-Road-Movie-Film.
Ja.
Und bei Gillian Anderson hatten sie richtig ihre Schwierigkeiten. Also laut Gerüchteküche soll es so sein, dass Chris Carter hat sie durchgedrückt. Der hat gesagt, da war Casting und der meinte, das ist meine Dana Scully. Weil Gillian Anderson war damals erst 23 Jahre alt. Viele haben gesagt, zu jung für die Rolle. Und die jetzt bewusst die Herren bei Fox wollten lieber eine großbusige Blondine haben. Heute im Rückblick weiß man, wäre das passiert, wäre diese Serie auch nach einer Staffel abgesetzt worden. Weil der Erfolg von Akte X sehr doll auf dem Spiel und auf der Chemie zwischen Mulder und Scully beruht. Gedreht wurde in Vancouver. Das liegt in British Columbia, also an der kanadischen Westküste. Der andere Teil, der nicht in Vancouver vor Ort war, der war in L.A. Nach meiner Recherche sind das ungefähr 2,5 bis 3 Stunden Flugzeug. Man hat gebraucht für Vorbereitung bis Nachbearbeitung für eine Folge 6 bis 8 Wochen. Also da wurde wirklich hintereinander gedreht. So ist Akte X ins Fernsehen gekommen, war nicht am Anfang ein Hit, brauchte Zeit, brauchte wenigstens bis zum Ende der ersten Staffel und mit der zweiten Staffel startete es dann durch. In Deutschland war es ähnlich und dann ging es ganz schnell, dass einfach ein großer Teil dieses Planeten im Akte X-Fieber war. Also da begann die Geschichte und da sind wir auch schon bei dem Piloten. Im Amerikanischen heißt das, glaube ich, einfach nur The Pilot.
Mhm.
Und bei uns heißt dieser Pilot, also Pilot ist die erste Folge einer Staffel, gezeichnet. Ich glaube, das heißt bei uns gezeichnet, weil der Begriff im Deutschen einfach gebräuchlich ist. Und in Amerika, das vergisst man oft, wenn man jetzt über Netflix schimpft, dass so viele Serien abgesetzt werden und so, das gab es schon immer. Das macht es nicht besser, aber es wurden auch in den 80ern, in den 70ern und in den 90ern wurden Piloten ohne Ende gedreht.
Genau.
Und dann gab es einfach
ja
keine
von
Serie.
Fiction. Man kennt es ja von Pulp Fiction. Wenn die in dem Diner sind und sich unterhalten, dann erzählt ja die Figur von Mia Wallace, die Figur von Uma Thurman, erzählt, dass sie gerade einen Piloten gedreht hat und dass sie schon davon ausgeht, dass der nicht weiterverfolgt wird.
Ich habe im Bett gelegen und habe überlegt, welche Figur sagt das? Und habe gedacht, ich kenne das, dass jemand sagt, er hat im Piloten mitgemacht und es ging nicht weiter. Und habe so ein Bild, dass das jemand vor einer Tür sagt, bevor er irgendwo reingeht. Und habe überlegt und dann habe ich immer gedacht, das war Joey von Friends.
Ja, aber mit Sicherheit hat der auch einige Piloten gedreht, der hat ja da seine Art. Aber das ist von Pulp Fiction, ja.
Ja,
sie hat dort irgend so eine Action, Charlie's Angels mäßig, so einen Piloten gedreht. Dann geht's los mit dem Piloten. Ich habe, wie es um trotzdem meiner Linie ein bisschen treu zu bleiben, habe ich gleich mal meinen ersten Stichpunkt, der heißt die ersten 19 Sekunden.
Oh, die ersten 19 Sekunden.
Ja,
erstaunlich. Darf ich raten, was das ist? Und du sagst,
ja, bitte.
Weil ich kann dieses 19 Sekunden sind für mich so schwer zu fassen. Hättest du jetzt eine Minute gesagt, hätte ich sofort irgendwie gesagt, ja, die Waldgeschichte. Aber 19 Sekunden, ist das nur die Tafel am Anfang?
Genau. Ein Unterschied. Und das ist auch bei ganz, ganz vielen Piloten ist das auch so. Und ich finde das auch gut, dass das so beibehalten wird und dass jetzt quasi nicht den Anfang, wie wir ihn dann ab der zweiten Episode kennen,
ja,
und auch diese Melodie, auch wie in unserer letzten Folge besprochen, eine Art Supersymbol ist, wo jeder sofort was im Ohr hat und jeder sofort weiß, was das ist. Ich finde es gut, dass dieser Anfang nicht in dem Piloten auftaucht.
Mhm.
Weil der ist nämlich anders. Dort gibt es nämlich diesen Anfang noch nicht. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, das hat ganz viel damit zu tun, um erstmal natürlich trotz des Produktionsaufwands einfach den Marketingaufwand oder den, diesen Rundrumaufwand erstmal gering zu halten. Ich brauche kein fettes Intro produzieren, wenn diese Serie, wenn dieser Pilot sowieso nicht gekauft wird. Es ist nämlich so, dass dieser Pilot gedreht wird im gewöhnlichen Fall. Der wird dann verschiedenen Sendern vorgestellt oder beziehungsweise schon für einen Sender produziert und die entscheiden dann, wie viel gekauft wird. Mhm. Und ich kenne das vor allem von The Office. Da ist das auch nicht so, dass wenn der Pilot gut lief, dass es dann heißt, sehr gut, wir haben Erfolg. Sondern da geht es teilweise um Folge zu Folge. Ich weiß, die haben bei The Office dann erstmal 6 Folgen gekauft.
Oh.
Und das ist so, dass der Hauptcast hat immer noch gekellnert und so ein Zeug. Mhm. Also es ist noch lange kein Erfolgsrezept. So, und dann wurden irgendwie nochmal 5 oder ähnlich für die zweite Staffel gekauft. Und da ist das dann aber so geboomt, dass man dann einfach 22 und hat den Cast da weiter. Und dann kann man schon davon ausgehen, das läuft hier ziemlich gut. Aber das läuft trotzdem Staffel für Staffel. Also es kann sein, dass wenn jetzt zweite Staffel gut läuft, die letzten 4, 5 Folgen vielleicht schlecht laufen, es dann einfach nicht nochmal wieder aufgekauft wird. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein schlimmer Geschäft. Zwischenstand. Und in diesem Piloten, um da wieder zurückzukommen, haben wir diesen klassischen Akte X-Anfang, wie wir ihn kennen, nicht oder sagen wir nicht wirklich. Weil die Tafel, über die wir eben schon gesprochen haben, die am Anfang erscheint, ist trotzdem Teil des dann folgenden Anfangs, wie wir ihn kennen. Das wird dann hinten dran geschnitten. Wir haben ein X, ein großes X in so einer Grunge-Schriftart. Mich erinnert das auch an die alten Offspring-Alben. Smash hatte auch so eine Schriftart. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Es ist irgendwie sieht so ein bisschen kreidemäßig aus. Das ist aber wie, als ob man mit Kreide auf so Pflastersteinen malt, so ein bisschen abgeranzt. Das ist sehr groß. Das wird wie so digital angestrahlt. Und vorne baut sich dann die X-Files auf. Als so eine Laufschrift, das ist ganz kurz. Im Hintergrund haben wir eine Art kosmisches Rauschen oder mich hat es auch erinnert an so Geräusche von einem Gewitter, was ganz, ganz doll verzerrt und ganz doll in die Länge gezogen ist. Dieses kosmische Rauschen ist auch ein total probates Mittel aus dieser Zeit. Mhm. Das gibt es ganz viel bei Twin Peaks, das gibt es auch alleine, so wie auch der Begriff ist bei Star Trek, wenn man diese Weltraumaufnahmen hat, hat man auch immer so ein Grundrauschen. In diese Geräuschkulisse dieses kosmischen Rauschens beginnt dann der Score von der Folge, wie sie dann einsetzt. Also es geht so langsam ineinander über. Und dann hat man, und das mag ich total gerne, deswegen habe ich diesen für mich als Punkt mit aufgeschrieben, the following story is inspired by actual documented accounts. Also die folgenden Sachen, die passiert, sind inspiriert von tatsächlich dokumentierten Berichten. So, und das geschrieben in so einer Schreibmaschine, so einem Typewriter-Font, was halt wirklich immer, und ich weiß nicht, wie lange diese Schriftart bleibt, also immer wenn so Einblendungen sind von Orten bleibt, ist es immer diese Akten, diese Schreibmaschinen-Schriftart. Und ich liebe zwar den Anfang und die Melodie, ich muss aber sagen, für dieses Gefühl von sowas Offiziellem, von so Akten, die und das passt ja dann auch so gut zu diesen Folgen, dass die teilweise abgeschlossen sind, weil man irgendwie so eine Akte rausholt, holt die Sachen raus, behandelt diese Folge, behandelt diesen Fall und packt es dann so, ohne was vorgreifen zu wollen, aber wie es Ende dieses Piloten, von diesem Piloten dann auch so ist, packt es dann wieder zurück in den Schrank. Und dann hat das so was Nüchternes, so was Kaltes. Und deswegen finde ich, passt die Schrift. Und deswegen mag ich auch diesen Anfang, der keiner so richtig ist, sondern nur diese zwei Texttafeln eigentlich, weil das so was Nüchternes, was Kaltes ist.
Das ist absolut genial. Also dieser Anfang in Kombination mit dem Ende, weil Mark Snow hat ja schon die Musik gemacht, aber eben nicht die allseits bekannte Titelmelodie. Die ist nicht drin. Und du hast so einen dunklen Ambient-Sound. Es ist wie, als würdest du so eine Found-Footage-Reality-Sendung irgendwie gucken. Ja. Sehr beklemmend. Gleich von Anfang an. Ich finde das auch, das hat was. Ich freue mich, wenn die Melodie kommt, aber der Grusel-Effekt ist weitaus größer bei diesen Piloten.
Und wir haben auch keinen Prolog, sozusagen. Später wird es ja oft so sein, dass wir einen Prolog haben und dann setzt erst der Anfang ein und hier kommt der Anfang direkt von Anfang an.
Wir werden in Zukunft, also wenn wir dann die Monster of the Week-Folgen besprechen, nur kleine ganz kurze Inhaltsangaben machen und hauptsächlich zum Prolog, damit ihr wiederum eine Hilfe habt, euch erinnern zu können. Ah, das war ja die und die Folge. Ich weiß Bescheid, ich höre mir das an. Ah, ich weiß nicht Bescheid, ich schaue mal rein. Genau, und das würde ich jetzt auch machen, auch wenn es ist, wie Matthias gesagt hat, dass es später kommt und nicht vor der Melodie. Thank you.
Eine junge Frau, gekleidet in ein Nachthemd, rennt durch einen Wald. Sie stürzt. Ein unheimliches Geräusch ertönt. Gleißendes Licht, Wind, eine Gestalt ohne Gesicht. Das Bild blendet hell auf und wir haben unsere erste Ortsangabe, die unten in der Ecke erscheint. Auch in dieser Schrift, die Matthias erwähnt hat, diese Schreibmaschinenschrift, die einem immer eben das Gefühl gibt, was wir hier sehen, ist echt. Das beruht eben auf Wahrheit. Es ist aus einer Akte. Da steht dann Column National Forest, Northwest Oregon. Wir sehen die Frau, sie ist tot. Wir sehen Männer, die da drum stehen. Wir sehen, dass die Männer das Nachthemd leicht anheben und Male auf ihrem Rücken sehen. Wir hören, dass sich die Männer unterhalten. Am Ende dieser Szene sagt ein Mann, der Amtsarzt oder Gerichtsmediziner, es passiert also wieder. Und allein dieser Satz, also es passiert also wieder, müsste bei jedem Horrorfan irgendwie Dopaminschübe auslösen im Hirn. Da weiß man sofort, wir sind hier im Gruselbereich. Ja. Es passiert also wieder. Da passiert jetzt was, was eine Geschichte hat, was aufgedeckt werden will, zumindest aus Mulders Sicht.
Ja, und diesen Cut, den habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Das ist nämlich ganz, 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 ganz wunderbar inszeniert. Man hat ja erst quasi die Tat und dann wechselt es ja zum Tag, dann wird die Tat oder der Ort der Tat wird zum Tatort.
Ja,
und
sehr schön.
Man hat diesen Wald, einen abgesteckten Bereich, den man auch immer sieht. Man hat immer im Bild das gelbe Flatterband im Hintergrund und man hat verschiedene Detectives oder Coroners, also genau, einfach Offizielle, würde ich mal sagen. Man hat dort auch nicht irgendwie so Dorfmenschen oder sowas rundherum stehen, sondern eigentlich alle Menschen, die man sieht, sind offiziell. Und dann, das, was Christoph eben angesprochen hat, es passiert wieder. In diesem Moment geht ein Detective in Richtung raus aus dem Wald, in Richtung raus aus dem abgesteckten Bereich. Und wir wechseln dann zum J. Edgar Hoover Building in Washington, dem FBI-Gebäude. Mhm. Und wir sehen dann, wie Scully, ohne dass wir jetzt schon wissen, wer Scully ist, aber wie quasi die Frau, eine rothaarige Frau in einem Anzug, in dieses Gebäude reingeht. Quasi fast in einer gleichen Bewegung. Und dann sind wir plötzlich in diesem Gebäude. Es sind wieder abgesteckte Bereiche. Mhm. Es sind wieder ganz viele offizielle Menschen. Manche tragen eher freizeitige Klamotten, aber ganz, ganz viele tragen Anzüge. Dort gibt es eben auch so Objekte, die irgendwie den Raum voll machen, wie im Wald die Bäume und Büsche und Böschungen. Ja. Und in dem Gebäude sind es eben Tische und abgegrenzte von diesen Büroboxen, diese Cubicles heißen die, glaube ich, Wasserspender und sowas. Und ich mochte das total, wie diese zwei wirklich völlig gegensätzlichen Orte ineinander übergreifen. Und das habe ich dann später auch nochmal in einer Szene, wo sie das ganz, 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 ganz wunderbar miteinander connecten.
Also über diese Anfangsszene, die würde ich gerne weiter ausführen, weil das ist absolut, ich finde das wirklich genial. Wir sind auch dicht bei Scully. Übrigens, weil du vorhin erzählt hast, auch von deinem Bruder, der auch so die Bücher zur Serie erworben hatte damals oder einfach besaß, das geht mir genauso. Und da gibt es so eine Reihe, die heißt Akte X Stories. Das sind Bücher, die sind literarisch absolut nicht wertvoll. Die sind schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt und haben nur 120 Seiten und sind, glaube ich, richten sich an jugendliches Publikum.
Aber eine Frage dazu, sind das wirklich Bücher zu den Folgen? Sind das Erweiterungen? Sind dort mehr Informationen drin? Oder ist das einfach die Verliterarisierung dieser Stories?
Das ist einfach die Folge als Buch gepresst. Aber die Menschen, die diese Bücher schreiben, die Autoren und Autorinnen, die bekommen manchmal das Drehbuch und schreiben dann. Das bedeutet, wenn später Dinge rausgeschnitten werden, dann finden die sich vielleicht dort drin.
Alles klar.
So, oder wenn die erst gar nicht gedreht werden, weil man sich vorher entscheidet, die Serie ist sinnlos. Und jetzt, das kommt das Interessante. Ursprünglich sollte nämlich eben nicht dieser Schnitt von Wald zum Hauptquartier des FBI zusammengeschnitten werden, sondern wir sollten nach Quantico, da hat Quantico?
Ja, Quantico, ja.
Quantico, das ist so das Trainings- und Ausbildungszentrum vom FBI. Da sollte reingeschnitten werden und man sieht Scully bei einer Autopsie. Und da drum sitzen lauter Schüler und Schülerinnen. Sie lehrt sozusagen. Und diese Szene findet sich auch im Buch. Und die gab es ursprünglich in dem Drehbuch. Und wenn man weiß, dass eine Inspirationsquelle das Schweigen der Lämmer ist, ist es eigentlich auch logisch. Weil Schweigen der Lämmer fängt ja an, dass man die Figur von Jodie Foster durch so ein Waldrennen sieht, bei so einem Training. Und das ist ja auch in Quantico. So, also man hat sich versucht, schon dort anzulehnen. Und im Laufe der Akte X-Folgen sehen wir ja Scully auch oft Menschen, Leichen einfach obduzieren. So, ich finde den Einstieg, den man aber letztendlich gewählt hat, besser. Eine andere Stelle, die in so einem Buch vorkam, ist, Scully hat einen Freund. Der macht irgendwas mit
Mädchen. Freund?
Ein richtiger, oder? Ihr Lover.
Love Interest, okay.
Ja. Der heißt Ethan und der macht irgendwas mit Medien. Man, so, und jetzt, nee, jetzt wird es noch, es wird noch interessanter, es wird noch interessanter. Diese Stellen stehen in den Büchern drin. Und wenn man jetzt die Blu-ray zu Hause hat und sieht sich die gecutteten Szenen an, die Stellen mit dem Freund wurden gedreht.
Ach Quatsch.
Und die wurden.
Ist ja abgefahren.
Da hat man sich dann entschieden, die rauszunehmen. Sie sollte halt eher nüchtern erscheinen. Und alles, was mit Gefühlen zu tun hat, sollte ja bei Mulder bleiben. Das war ja auch das Herausragende, was man heute so schwer nachvollziehen kann. Aber an dieser Serie, dass die ganze Gefühlsebene wird zu Mulder gegeben und die nüchterne Sicht der Wissenschaftlerin ist bei Scully. Das war damals was ganz Neues, weil Frauen und Männer waren damals eher auf die alte Art besetzt. Also zumindest, wenn es um Gefühle und Kopf geht. Und in der ausgestrahlten Serie, in dem Piloten, gibt es eine Stelle, da liegt Scully im Bett und sieht den Wecker, die Uhrzeit schlägt um irgendwie und dann klingelt das Telefon und sie nimmt es ab und man sieht ganz dicht ihr Gesicht und in Wirklichkeit liegt neben ihr ein Typ. Nein, wirklich, ja. Das haben die, man sieht in der herausgeschnittenen Szene, wie sie neben dem Typen liegt, dann dreht sie sich um, guckt zum Wecker und da haben sie den Cut einfach gemacht.
Aha.
Und dann ist der weg. Und ja, die Zähne funktionieren trotzdem.
Das war vielleicht so eine kleine Entscheidung, wo man gesagt hat, wollen wir die drin lassen oder rausnehmen? Und dann haben sie gesagt, rausnehmen, was das dann noch für eine Welle schlägt.
Ja, das ist erstaunlich, weil es verändert ja die Figur auch. Genau, jetzt wieder zu dem Einstieg. Also sie geht dorthin, Sie geht dorthin, sie geht erstmal in so ein kleines Büro. Da sitzt noch nicht Assistant Director Walter Skinner, den lernen wir ja später kennen. Da sitzt ein anderer grauhaariger Mann. Und im Hintergrund haben wir aber schon den Raucher, der später von Mulder der Krebskandidat genannt wird, im Englischen The Smoking Man. Der sagt aber kein Wort. Und Scully kriegt den Auftrag, Mulder zu überwachen.
Ich hatte dort so einen Indiana-Jones-Moment. Das, was ich immer an Indiana Jones so abgefahren finde, ist, dass der, obwohl noch nie jemand was von dem gesehen hat, der mit einem sofortigen Kultstatus einsteigt.
Mhm.
Die ersten Sachen, die man von ihm sieht, ist ja, glaube ich, der Hut und die Peitsche.
Ja.
Und das wirkt so, als würde man diese Figur schon seit Jahrzehnten kennen.
Mhm.
Es ist so krass inszeniert, dass der sofort Kultstatus bekommt. Mhm. Und ich hatte hier bei Mulder ein ähnliches Gefühl.
Ja.
Wir lernen ja Mulder kennen, bevor wir ihn sehen.
Weil über Mulder schon gesprochen wird in diesem Büro.
Und schon kriegt er so einen kultigen Moment.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, was für eine Geschichte diese Serie noch haben wird, ist das irgendwie genial inszeniert, dass man dort schon ein Potenzial erkannt hat, dass diese Figur kultig sein wird.
Also Mulder ist ja nicht nur der Typ, der im Keller hockt. Natürlich hat Scully auch seine Arbeiten gelesen, weil er so ein absoluter Überflieger ist, den man verbannt hat in den Keller.
Sie bekommt den Auftrag. Wir haben dann einen Schnitt, fast eine Art Point of View. Eine Fahrstuhltür geht auf und wir sehen einen total unattraktiven, fensterlosen, dunklen, engen Flur. Überall stehen Kisten mit wahrscheinlich Beweismaterial oder eben jenen X-Akten, wie wir sie noch kennenlernen werden. Überall steht Do Not Open drauf. Wir sehen, hinten am Ende des Flurs ist auch ein Detective oder wer, der so ganz ungläubig in die Kamera guckt und denkt, wer kommt denn hier runtergefahren?
Richtig.
Genau. Dann haben wir einen Moment, den es ganz, ganz oft geben wird. Wir haben ja eigentlich eine Point of View von Scully, aber Scully läuft links an der Kamera vorbei. Es wird dann quasi von einem Point of View zu so einem Overshoulder. Sie geht dann noch weiter rein in diesen Flur, dreht sich links um und dort ist wie so eine Art, ich glaube, da gibt es nicht mal eine Lampe, die dorthin leuchtet, wie ein toter Winkel, ein dunkler toter Winkel. Und da ist eine Tür und auf dieser Tür steht eben schon drauf Fox Mulder und sie klopft an und wir sind drin in seinem Büro.
Und man sieht sofort alles, was wir mit Akte X verbinden, Dia-Projektor, das berühmte Poster und Mulder hat sie auch quasi erwartet. Ja, also er sagt ja dann gleich, sie sind dazu da, hier ein bisschen rumzuspionieren. Habe ich mich erst gewundert, aber Mulder hat Psychologie in Oxford studiert, da muss man sowas wissen. Da muss man Bescheid wissen. Ja. Und Mulder steigt sofort, also die machen erst so ein Geplänkel und dann steigt er in den Fall ein und quasi gucken ihn schon die Flugtickets hinten aus der Hose raus. Die sind nicht da, aber dann geht's ab ins Flugzeug und die fliegen nach Oregon.
Genau, das hat, glaube ich, ja ganz viel damit zu tun, dass dass er ja schon eine Weile lang so arbeitet. Mhm. Wir lernen ihn ja jetzt erst kennen. Wir lernen ja mit Scully seine Arbeitsweise kennen, aber die führt er ja schon eine Weile durch. Und ich glaube, der kümmert sich auch nicht mehr darum, Sachen irgendwie Ewigkeiten vorher anzumelden. Der weiß sowieso, dass er überall auf Ablehnung trifft und hat sich da unten eingeigelt und weiß, wenn er jetzt irgendwo hinfliegen möchte und was untersuchen möchte, fragt er nicht nach, der kauft einfach die Tickets.
Und dann sehen wir, jetzt kommt wieder eine Buchinformation. Also Scully sitzt und liest die Akte und Mulder liegt natürlich über 4 Sitze und hört Walkman. Im Buch ist es Scully, denn die hört Folkrock. Da muss man einfach lachen, wenn man sich das vorstellt. Aber als das Drehbuch geschrieben wurde, hat man gedacht, das macht vielleicht Scully sympathisch, wenn sie da Walkman hört. Und dann hat man gemerkt, nee, wir wollen eben, im letzten Podcast habe ich das gemeint mit der Schablone, wir wollen ein bisschen stärker am Anfang die Schablone bedienen. Eigentlich ist es ja keine, weil man tauscht das aus. Mulder ist da mit einem Walkman und Scully ist schon in der Arbeit vertieft.
Da kommt es bei mir zu einem ersten großen Augenrollen-Moment auch der Serie. Es kommt dann im Flugzeug, in diesem Flug zur Eruption. Und alle haben natürlich Angst.
Ja.
Aber Mulder sieht natürlich dort was Größeres und freut sich darüber und sagt dann auch noch zu Scully, this must be the place.
Ja, richtig. Und er bleibt dabei cool. Und vielleicht nehmen wir irgendwann mal eine Extra-Folge auf, nur zu Gillian Anderson und David Duchovny. David Duchovny bleibt einfach David Duchovny, weil so wie er in dem Flugzeug ist, ist er auch in Californication. Er ist einfach immer David Duchovny.
So, ich nutze jetzt mal die kleine Pause hier. Mein Name ist David Duchovny. Ihr kennt mich vielleicht als Hauptdarsteller der großartigen Serie Foxy Fantasies. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese neue Staffel des Podcasts. Es ist zumindest mein Lieblingspodcast. Und wenn es euch auch gefällt, dann gebt dem Podcast auch ein paar Sterne. So viele, wie es geht. Bei Spotify sind es 5, woanders weiß ich nicht genau. Gebt auf jeden Fall eine schöne Bewertung ab. Ihr könnt auch eure Lieblingsfolge in eure Instagram-Story packen. Ihr könnt den Jungs auch bei Instagram folgen. Oder ihr folgt dem Podcast. Oder supportet die beiden einfach wie und wo ihr möchtet. Hauptsache, ihr supportet. Ja, so. Ich höre jetzt mal weiter, bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Und viel Spaß.
Jetzt das Geniale, wirklich das Geniale an dieser Folge ist, und das kann man nicht hoch genug bewerten. Alles, was wir gerade erzählt haben, passiert in den ersten 8 Minuten. Wir haben einen unheimlichen Fall und wir kennen die beiden Hauptdarsteller, Darstellerin. Ja, das ist wirklich innerhalb von 8 Minuten, das ist wie eine Schablone für einen Piloten. Klasse gedreht, klasse geschrieben.
Ich habe was, wenn sie am Friedhof ankommen.
Ich habe noch was davor. Das ist eine Sache, die ich liebe. Da geht es um die Autofahrt. Denn sowas kommt schon bei Sherlock Holmes vor. Sherlock Holmes stürmt ins Zimmer und sagt zu Watson, Watson, wir müssen los. Und dann kommt ein Cut, also auch in den Büchern. Und dann sitzen Holmes und Watson einfach im Zug und Watson fragt, wo fahren wir denn hin? Was ist denn los? Als ob dazwischen gar keine Zeit war zum Reden. Und bei Scully und Mulder ist es ähnlich. Die sitzen immer im Auto. Irgendeiner von beiden hat die Akte auf. Übrigens, die fahren auch beide nicht angeschnallt. Ich weiß nicht, ob es in Amerika keine Regel gibt oder ob es damals noch keine Regel gab. Fahren und dabei reflektieren sie über den Fall. Und ich liebe diese Fahrten, weil es ist so ein Mitnehmen der ZuschauerInnen. Das ist so ein Anhandnehmen. Ich finde das absolut klasse, weil die fahren mit uns oder wir mit ihnen in den Ort hinein. Und solche Szenen werden wir ganz, ganz, ganz oft haben in der Serie.
Nach den Gesprächen sehen wir Mulder und Scully von rechts aus dem Bild in diesen Ort reinfahren. Ganz offensichtlich sind es nicht Mulder und Scully, die dort fahren, aber das ist der HD-Qualität und des Pauseknopfes zu verdanken, dass ich das gesehen habe. Man hat sich auch nicht bemüht, jemanden zu suchen, der David Duchovny annähernd ähnlich sieht. Egal.
Sie kann sind ich einen kleinen Einschub machen? Also bitte. Scully hat ja in Vancouver gewohnt dann.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es war mit, also nicht Scully, sondern Gillian Anderson, wie es mit David Duchovny war. Denn er wollte ja auch später, dass in L.A. gedreht wird. Vielleicht war er da gar nicht und hat gesagt, so eine blöde Autoszene mache ich nicht. Ich bin der große Star aus Kalifornien.
Ja, da sitzt jedenfalls ein überraschend lockiger Mulder, sitzt am Steuer und fährt vorbei. Aber eigentlich ist die Szene ganz wunderbar. Das war nur so ein kleiner Nebenpiekser. Die Kamera fährt am Auto vorbei, aber fährt nicht mit ihnen mit. Und man sieht, wie das Auto in diesen Ort reinfährt und quasi dann so in der totalen, in dieser Landschaft, das Auto auch mit dem Dorf verschwimmt. Sie sind also angekommen. Der nächste Schnitt ist dann Friedhof. Hier soll nämlich eine Leiche exhumiert werden. Und man sieht Mulder und Scully noch nicht, sondern man hat erstmal einen Schnitt auf Menschen, die dort schon am Gange sind, diese Exhumierung zu starten. Man sieht dann im Hintergrund, wie das Auto von Mulder und Scully, jetzt sind sie es wirklich, im Hintergrund vorfährt. Dann haben wir, ich habe jetzt zwei Detectives geschrieben, ich glaube, es sind nicht Detectives, sondern es sind, glaube ich, Leute von diesem Coroner Office.
Amtsträger, auf jeden Fall.
Amtsträger, oh. Und die bewegen sich jetzt, und die Kamera verfolgt die beiden, von dem Grab hin zur Straße, wo das Auto gerade angekommen ist. Und dann haben wir eine total schöne Szene wieder für Blocking, nämlich die Straße, das Grau, das Beton, das trennt diesen Friedhof, ein ganz grelles Grün, und diese zwei Amtsträger stehen quasi auf dem Grün, und Mulder und Scully sind am Auto auf diesem Grau. Und mit dem Geben der Hand ziehen sie sozusagen Mulder und Scully mit auf dieses Grün, und sie sind jetzt dort in diesem Ort, in diesem merkwürdigen Ort, wo nur merkwürdige Leute sind und alle irgendwie miteinander verwoben und alles ist irgendwie ein bisschen verschwörungsmäßig, werden sie dort so reingezogen. Was mich natürlich wieder sehr, sehr stark auch an Twin Peaks erinnert hat, wo es ja auch immer so läuft, dass Leute von außen kommen und irgendwie gefangen werden von diesem Ort. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das ist nochmal wie ein toller Aufgriff dieser Szene vom Anfang, wo wir auch eine Verbindung haben, aber da noch an zwei verschiedenen Orten. Und jetzt kommen diese zwei Orte plötzlich zusammen. Es ist jetzt auch fast so, als ob Mulder und Scully jetzt in ihrer Unterschiedlichkeit trotzdem irgendwie eine Partei, irgendwie eine eigene Gruppierung in diesem Ort, weil dieser Ort ist irgendwie jetzt doch merkwürdiger als Mulder und Scully, als die Verbindung von Mulder und Scully. Deswegen kriegen die jetzt plötzlich so eine Verbindung. Und was ich vor allen Dingen bei dieser Autopsie-Szene ist mir das aufgefallen, beide sind eigentlich, wenn du sagst, dass es das bisschen Gefühl und ein bisschen nüchterne Wissenschaft, finde ich beide trotzdem extrem unempathisch gegenüber allen Beteiligten im Dorf. Und halt aber sehr unterschiedlich unempathisch. Scully halt immer in der Wissenschaft und Mulder, der sich eigentlich nur daran erfreut und ergötzt, dass wieder jetzt was merkwürdig ist und vielleicht irgendwo eine Verschwörung im Gang ist.
Ja, richtig. Der schafft auch nur, der muss immer sarkastisch oder ironisch sein. Und da macht es für ihn keinen Unterschied, ob es Betroffene sind oder Scully selbst. Da habe ich habe da auch so eine Lieblingsszene. Und zwar, da treffen sie ein junges Mädchen im Diner. So, und die Szene wird dann aufgelöst, der Vater kommt von ihr und dann geht Scully und Mulder gehen dann raus aus diesem Diner und dann regnet es in Strömen. Und dann stehen die mit so einem Funktionsjacken da draußen, mit so einem ausgebeulten Hosen. Und für mich ist das so ein Moment, das sieht aus wie aus so einer Indie-Rom-Com. So, ich mag diesen Moment so, man hat das Gefühl, jetzt denken die beiden, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen gar nicht, was hier los ist. Und solche Momente gibt es oft, wo die so eine Einheit bilden. Es gibt ja dann auch, Scully entdeckt dann irgendwann oder glaubt, auf ihrem Rücken auch diese Male zu haben.
Ja.
Und dann läuft sie rüber zu Mulder. Die sind in so einem untergebracht in so einem Motel. Und dann läuft sie rüber und sagt, ich habe hier was. Und Mulder guckt danach und sagt, es sind Mückenstiche. Da habe ich gelesen, dass Gillian Anderson hat gesagt, die Male hätten eigentlich auch oben auf der Schulter sein können. Ja, weiß kein Mensch, warum die dort sind. Daraufhin meinte Chris Carter, er wollte diese Szene drehen, damit man sieht, dass Mulder nicht sexuell interessiert ist. Das war von Chris Carter die Begründung. Also das kann ich einfach nicht selbst überprüfen, ob ich, weil ich die späteren Folgen kenne und weil ich diese Schlagabtausche zwischen den beiden und das Angebändel, weil ich darüber Bescheid weiß, ob ich solche Sachen reininterpretiere. Weil es gibt so kleine Momente, auch wenn die im Regen draußen stehen, da lacht Scully auf einmal, die sind auf dem Friedhof wieder und die Gräber sind leer. Und sie lacht so und Mulder sagt was.
Die habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, und das Wasser läuft runter, das sieht aus wie eine Rom-Com.
Ja, ich finde, also erstmal kurz zu diesem Lachen, weil wir da gerade sind. Ja. Ich habe dort aufgeschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass sie dort lacht, weil sie selber nicht fassen kann, dass sie anfängt, Sachen zu glauben.
Ja.
Und über diese Absurdität dessen. Mhm. Und zu der anderen Szene, die ja so einen leichten, einen Ansatz von einem sleazigen Moment haben könnte, da muss ich Duchovny an dieser Stelle, so oft wir uns auch über ihn lustig machen, aber ich finde, er hat das dort gut gespielt. Weil ich finde, dass ich das sehe, dass er weder irgendwie das attraktiv findet, noch sich dafür schämt. Es gibt so einen kurzen, ganz kurzen, in den Augen so einen ganz kurzen Moment der Irritation, aber er ist dann an dieser Stelle plötzlich ganz nüchtern und guckt einfach nach, was das ist. Ich finde, es ist eine gute Szene.
Das spielt ja wirklich gut, da muss ich dir recht geben, weil es gibt dann auch eine ähnliche Szene, da liegt Scully auf dem Bett und er erzählt ihr von seiner Regressionshypnose und von seiner Schwester und die sind eigentlich nur zwei Kopf entfernt. Und er redet und man merkt, dass da eine Frau ihm gegenüber auf dem Bett liegt, das interessiert ihn gar nicht. Der will von seiner Schwester erzählen, der ist da drinne. Und dann gibt es aber manchmal so dieses Grinsen und das Ironische, was einfach der Schauspieler David Duchovny so hat, egal was der spielt. Und ich glaube, da interpretiert man oftmals vielleicht zu viel hinein.
Bis auf eine kleine Szene werden wir uns jetzt für diese Folge noch nicht weiter an den Plot ranhangeln, weil wir haben ja in der Einstiegsfolge angekündigt, dass wir uns nur um diese Monster of the Week Folgen kümmern und ihr euch jetzt vielleicht fragt, hä, aber warum haben sie denn jetzt den Piloten gesprochen? Das ist ganz offen gesagt für uns wie ein kleiner Test gewesen, dass wir gerne einsteigen wollen, trotzdem eben mit dem richtigen Einstieg. Aber eine kleine Szene ist, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig zu besprechen. Gar nicht für unseren Podcast, sondern einfach, weil es eine wichtige Szene für diese Folge ist und ein totales, ja, um dein Wort wieder aufzugreifen, eine totale Schablone für die Stimmung, die diese Serie erzeugen soll. Wir haben nämlich am Ende den Smoking Man, den Krebskandidaten, sehen wir in eine Art Lagerhaus. Man sieht weder nach links, nach rechts, also man sieht so eine Lagerregale, aber riesig hoch. So hoch, dass man oben nicht das Ende sieht und auch nicht links und rechts sieht, wie weit diese Lagerregale gehen. In dieser Folge spielt so ein kleines metallisches Objekt, was sie in der Nase finden, spielt eine Rolle. Und man sieht quasi den Smoking Man von ganz hinten in eins dieser Reihen von diesen Regalen reinlaufen, geht dann ganz bewusst zu einer Box, holt dort so eine kleine Schatulle raus, wo schon vier oder fünf so eine ähnlichen Proben drin sind, fügt die mit dazu, macht die Box wieder zu, stellt sie rein und geht. Und das ist so ein krasses Zeichen, so ein krasses Bild für die beiden haben jetzt hier gerade was Krasses erlebt. Ja. Für Scully vielleicht noch ein bisschen krasser als für Mulder. Mhm. Aber das ist nur ein kleines Objekt in einer Reihe von Objekten, in einer Kiste, wo viele andere Objekte drin sind, in einem Regal, wo noch tausend andere Kisten stehen, in einem Haus, wo noch 1 Million andere Regale stehen. Und das ist nur ein ganz kleines Objekt.
Diese Szene ist so grandios. Also ich würde behaupten, es gibt spannendere Folgen später, aber als Pilot ist es einer der besten Piloten, die es gibt im amerikanischen Fernsehen, weil da einfach alles drin ist, weil es spannend ist. Und damit will ich nicht sagen, dass es eine der besten Serien ist, weil es gibt vielleicht auch bessere Serien. Aber die Frage ist, ob die auch so einen geilen Piloten haben.
Schrecklich nette Familie.
Ja. Dieser Pilot ist wirklich, also mit diesem Ende. Und wenn man das wieder sieht, das finde ich auch erstaunlich. Das haben wir manchmal, wenn wir Horrorfilme gucken, wo es dann um einen Schurken geht. Ich habe das gesehen und ich habe mich gefreut, den Krebskandidaten zu sehen und dass der dann diese Aktion macht. Und ich weiß, früher habe ich den gehasst, weil es ja natürlich so der Böse ist. Wie der dann zwischen diesen Regalreihen steht, das gab mir so ein Gefühl, ja, er ist zurück. Und dann kommt wieder das, was du schon am Anfang meinst, die Tür zu und dann diese Musik, dieser Ambient-Sound. Das ist so beklemmt und beängstigend.
Ja, weil er das auch alles ganz routiniert macht. Der muss nicht suchen, wo die Kiste steht. Der weiß über all das Bescheid.
Ja.
Jetzt haben wir den Piloten geschafft, abgefahren. Und das nächste Mal, nächste Woche, da geht es dann schon um unser erstes Monsterchen.
Da freue ich mich schon.
Und das ist gleich ein ganz schönes Brett.
Ja.
Packt euch eine kugelsichere Schutzweste über eure Leber. Die werdet ihr brauchen. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.